Liebes Kino. Erinnerungen von Adrian Kutter. Ein Podcast der Filmtage Oberschwaben.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es geht weiter mit der Gesprächsreihe mit Adrian Kutter. Liebes Kino. Mittlerweile haben wir auch einen Namen für den Podcast. Wir haben zuerst ein paar Aufnahmen gemacht, da hatten wir den Namen noch gar nicht. Jetzt steht er fest. Liebes Kino, Erinnerungen von Adrian Kutter. Wir sind sehr froh drüber. Es geht mit der 6. Episode heute weiter. Und natürlich ist auch der Hauptsprecher in unserem Podcast anwesend. Hallo Adrian.
Hallo, lieber Michael.
Adrian, wir haben das letzte Mal aufgehört. In den Jahren 1940, da haben wir über deinen Vater gesprochen, über die Biografie deines Vaters und sind stehen geblieben bei Weltraumschiff 1 startet, ein Film, der 1940 erschienen ist. Der ist auf YouTube veröffentlicht und den habe ich mir zwischenzeitlich angeschaut. Sehr aufmerksam vor allen Dingen angeschaut. Und mir sind da zwei Dinge aufgefallen, die fand ich sehr spannend. Auf die wollte ich nochmal ganz kurz gern zu sprechen kommen. Drei Dinge. Der Film beginnt mit einer Pressekonferenz in Friedrichshafen. Nämlich, da waren die Werke von Graf Zeppelin. Dort hat er mit seinen Zeppelinen experimentiert und das Weltraumschiff ist im Endeffekt einfach ein Zeppelin mit Raketenantrieb. Das fand ich sehr lustig.
Ja, also nicht direkt den Zeppelin, das hätte auch, den Namen Zeppelin hätte auch nicht benutzen dürfen oder wollen. Aber seine Verbindung natürlich zu Friedrichshafen war schon evident, ne? Und seine Verbindung sicher auch zu Zeppelin und seiner Erfindung ganz bestimmt, ne? Und außerdem war es sehr reizvoll, die Rampe direkt am Bodensee zu bauen. Und wenn das Raumschiff auf der Rampe startet, bevor es dann senkrecht in die Höhe Richtung Mond geht, dann die Berge auf der Schweizer Seite oder Vorarlberg dann im Bild mit drin zu haben, das ist schon eine schöne Hintergrundgeschichte. Das hat er mit Sicherheit bewusst so gemacht. Ja.
Ganz sicher. Und es ist, weil genau das habe ich mir nämlich sehr, sehr genau angeschaut. Er startet, er fliegt dann in die Luft und im Hintergrund sieht man, wie die Erde immer weiter davonfliegt und dann sieht man den Bodensee. Ja. Und wenn man ganz genau hinschaut, im unteren Teil des Bildschirms sieht man dann zwei Brücken und eine Insel. Das wird vermutlich die Lindauer Insel sein mit der Eisenbahnbrücke. Nur, lustiges Detail, die Eisenbahnbrücke geht bis zur Schweizer Seite rüber. Das war also eine Vision, die er vermutlich schon hatte, dass es dann eine Zugverbindung von Deutschland in die Schweiz gibt.
Das ist, ja gut, das ist insofern, wie er eingebaut hat.
Also die war auf jeden Fall sehr, sehr humorvoll. Und dann gibt es noch einen dritten Aspekt, der mich ganz persönlich natürlich fasziniert hat. Im hinteren Teil des Films wird dann von einer Sternwarte auf dem Kilimandscharo gesprochen. Ja. Auf dem Kilimandscharo war ich auch schon, oben auf dem Berg, da habe ich ja selber einen Dokumentarfilm gedreht und die Vorstellung, dass da oben ein Teleskop aufgebaut wird, ist natürlich grandios, aber sie ergibt natürlich auch Sinn, weil da oben ist man immer über den Wolken, hat man immer eine sternklare Nacht. Also für Astronomen ist das wahrscheinlich einer der besten Spots, die man haben könnte. Ne?
Das ist ein Faszinosum, das mein Vater auch sein ganzes Leben verfolgte. Er war ja nicht nur Filmemacher, sondern auch Astronom, ein sehr berühmter, der ein eigenes Teleskop entwickelt hat, den Schiefspiegler. Das hat was mit der Konstruktion des Teleskops zu tun, weil da das einfallende Licht dann reflektiert wird im Fernrohr, deswegen Schiefspiegler. Und die Optik, die halt ganz besonders ist, na, nämlich nicht auf Linsenbasis, sondern auf Spiegelbasis mit hochversilberten und speziellen Spiegeln, die ein unglaublich tolles Bild dann abzeichnen, ohne Randschärfen, Unschärfen und auch keine Farbveränderungen. Und deswegen ist das Instrument, wird heute noch nachgebaut. Jetzt heißt es halt Kutters Teleskop, aber es gibt eine unglaublich große Fanzahl von Astronomen, die weltweit mit dem Gerät noch arbeiten, beziehungsweise es sogar nachbauen. Und die unscharf bei der Aufnahme mit einer Kamera, die befestigt ist am Teleskop, entsteht halt durch die Luftbewegung, durch die Atmosphäre. Ne? Und so wie ich vorher sagte, da kämpfte mein Vater damit sein ganzes Leben lang. Ne? Er hat sogar dann die Sternwarte, die er in München, in Pullach betrieben hat, zusammen mit seinem Freund, auch ein berühmter Astronom, Professor Staus, dort hatte er noch in der Frühzeit, in den frühen 30er Jahren noch einigermaßen gute Beobachtungsmöglichkeiten. Später dann, in den 40ern, war das schon wesentlich schlechter und das hat einfach mit der zunehmenden Bebauung zu tun und die Gebäude, wie auch die Menschen, die Industrie, strahlt Wärme ab, die dann in der Nacht nach oben geht, ne, und dann die Luft flimmern lässt. Ne, und damit ist die Besichtigung des Mondes oder der Sterne oder der Planeten nicht mehr so gut, selbstverständlich. Und je höher die Sternwarten stehen, desto eher ist dann die Luft rein und unbeweglich. Deswegen die Fiktion auf dem Kilimandscharo, das hätte er wahrscheinlich selber gern dort in Observatoren draufgestellt. Ne? Mount Palomar zum Beispiel in Kalifornien ist auch sehr hoch. Ne? Also da hat man schon eine entsprechende Qualität. Ne? Seine Sternwarte, die er später in Biberach hatte, ne? Das war die von München, die hat er umgesetzt, dann an seiner Heimatort Biberach, war anfangs in den frühen 50er Jahren noch einigermaßen erträglich. Ich habe ihm ja assistiert, nachts, na, immer die beste Beobachtungszeit in einer Sternwarte ist dann so zwischen 1 Uhr und 3 Uhr morgens. Na, aber dann in den 60er Jahren war es aus, weil alles zugebaut wurde dahinter und dann ist nachts halt einfach die Wärme nach oben und damit war das brillante Bild von früher auch nicht mehr gegeben. Ja. Also insofern, ja, klar, das hast du richtig beobachtet.
Ja. Und dieses Teleskop war wahrscheinlich auch mit dafür verantwortlich, dass in dem Film Weltraumschiff 1 startet, so kristallklare Bilder vom Mond sind. Oder sind das seine eigenen Aufnahmen?
Genau, die hat er schon in München aufgenommen, in Pullach, in der Sternwarte. Arbeitete er dort sogar an einem Mondatlas. Ja. Mhm. Also zu unterschiedlichsten Jahreszeiten, zu unterschiedlichsten Konstellationen des Mondes bei Vollmond oder zunehmender, abnehmender der Mond und so fort, hat er unglaublich viele Aufnahmen gemacht, ne, die mit einer Leica-Kamera, mit einer Plattenkamera, die Leica entwickelt hatte. Und mit dieser Plattenkamera hatte er dann die belichteten Platten selbst entwickelt, ne, und damit unglaublich präzise und scharfe Bilder entwickeln können, ja. Und aufgrund dieser Bilder haben die dann in der Tricktechnik in den Bavaria-Ateliers dann die Mondoberfläche nachgeschaltet. Mhm. Natürlich nicht den kompletten Mond. Das haben die ganz, ganz listig gemacht. Die haben eine Art Trommel, eine drehbare Trommel haben die konstruiert, so Durchmesser etwa 4-5 Meter, ne? Und auf dem Rücken der Trommel in einer Breite von schätzungsweise 1 Meter haben die dann kreisrund, ja, nach den Fotografien meines Vaters, den Mondfotografien, dann Krater für Krater nachgezeichnet, ne? Also natürlich modelliert mit Plastikmaterial, mit Gips, mit Knete, egal was, ne? Und so, dass man mit Fug und Recht sagen kann, dass das, was zu sehen ist im Film, tatsächlich der Originalmond ist, weil er akribisch nachgebildet wurde. Da hat mein Vater sehr drauf geachtet. Ne? Da haben die auch wahnsinnig viel Zeit investiert, ne? Damit das, was man da sieht, es nicht einfach eine Fiktion ist, ne? So eine Art Nachgestaltung, ne? Sondern das ist präzise nach den Fotos nachgezeichnet worden, ja.
Und es ergibt auch einfach eine sehr schöne Illusion, dass man einmal um den Mond herumfliegt. Genau. Das ist ja die Geschichte des Films. Die fliegen hoch, einmal um den Mond rum und wieder zurück. Ne?
Das ist richtig, ja. Und jetzt kommt noch eine kleine, wenn man genau hinschaut im Film, als der Sprecher sagt es auch, als das Raumschiff dann auf die Rückseite des Mondes kommt, hat er das Bild etwas verschleiern lassen.
Aha, okay.
Weil die Rückseite konnte er auch nicht fotografieren. fotografieren.
Wie denn? Ja, genau.
Mit seinem Teleskop. Ne? Als mit anderen Worten, er hat eine Kraterlandschaft nachbauen lassen für die Rückseite, die natürlich analog zur Vorderseite ist. Ne? Und das ist übrigens ja auch dann bei den ganzen Mondexpeditionen, ja, ist es auch bewiesen worden, dass die Rückseite genauso aussieht wie die Vorderseite. Ne? Nur im Detail ist es natürlich schon dann auch fiktiv und insofern hat er das dann etwas verschleiern lassen, um zu zeigen, das ist nicht hundertprozentig sein Mond, den er immer gesehen hat. Ja.
Ja. Was mich ein bisschen überrascht hat, jetzt aber nur im Nachhinein, dass wir eigentlich nie das Cockpit sehen. Ne? Der Commander gibt ja eine lange beeindruckende Ansprache auch an die Reporter, dass er auch im Härtefall, ja, wenn alles nicht mehr, wenn sie ohnmächtig werden sollten, dass sie dann wahrscheinlich gar nicht mehr zurückkommen. Also das Verwegene des Abenteurers, des Helden. Aber dann sehen wir ihn leider nie vom Cockpit aus. Ne? Irgendwie.
Du hast es wunderbar richtig erkannt. Im Originaldrehbuch, ne, das er geschrieben hat und das er dann tatsächlich verändert hat, sind diese Szenen drin.
Ach.
Ja, und zwar Carl Veri und seine Mitflieger oder Fahrer, wie man es nennt, im Cockpit, ne, die auch kommunizieren mit der Erde und untereinander. Ne, das ist tatsächlich mit Blick auch sogar nach draußen in den Weltraum, ja, was sie sehen, ja. Das ist tatsächlich im ersten Drehbuch drin. Und er musste das tatsächlich aufgrund der finanziellen Notlage in den Bavaria-Studios. Die Tatsache ist ja auch, dass die Trickaufnahmen schon 1936 entstanden sind, komplett. Und die Spielfilmszenen, ja, und zu denen hätte er auch das Cockpit gehört. Klar, sind erst im Januar 1940 entstanden, als endlich dafür Geld bereitgestellt wurde vom Studio. Ne? Und da hieß es auch, also so wenig wie möglich. Und dann musste mein Vater schweren Herzens die sicher auch aufwendigeren Cockpitaufnahmen mit Blick in den Weltraum und sowas dann zusätzliche Trickaufnahmen auch noch erfordert hätte, musste er dann rausnehmen. Insofern ist der Film dann bestimmt 5 Minuten kürzer geworden, dadurch schon, ja. Und diese Szenen fehlen, leider. Das wäre reizvoll gewesen.
Ja. Sehr, ne? Wie man sich im Cockpit und so vorstellt von einem Weltraumschiff.
Genau, so ist es. Ja. Und so sind die Spielszenen eigentlich reduziert auf diese Pressekonferenz und den Start des Raumschiffs. Ne? Und schade eigentlich, ne? Aber so ist es nun mal. Ne?
Es waren Umstände damals, die gravierend auf die ganze Filmproduktion Deutschlands ausgewirkt haben. Es war noch mitten im Krieg, noch mitten unter den Nazis.
Und da kommt noch dazu, dass als die Trickaufnahmen fertig waren, ja, und das war vielleicht auch ein Grund für die Verzögerung des Weiterdrehs bis von Ende 36 bis Januar 1940, dass Goebbels das Material gesehen hatte, ne? Das machte er bei allen Filmen, dass er zum Teil bei den Dreharbeiten dabei war, zum Teil, dass er sich die Probeaufnahmen hat angeschaut, ne? Und diese Dinge und hat dann am Schluss keinen Film kam im Deutschen Reich ins Kino, bevor er ihn nicht fertig gesehen hat. Und dann hat er entschieden, darf der Film überhaupt ins Kino oder wird er vernichtet oder kommt er ins Archiv, egal was, ne? Und so wie er auch sehr akribisch beim höchsten Propagandagut, das die Nazis hatten, nämlich die Wochenschauen. Ja. Mhm, ja. Das ist ja ein einziger Fake. Da wurde gelogen, dass die Balken sich biegen. Ja. Ja. Selbst zur Zeit, als der Krieg tatsächlich verloren war, längst, ne, und die Russen schon auf dem Vormarsch waren und vom Westen her die übrigen Alliierten. Da wurde in der Wochenschau noch vom Endsieg geschwafelt, ne?
Ja.
Also so war der Goebbels halt drauf, ne? Und beim Weltraumschiff war offensichtlich so, dass er, das habe ich in den Unterlagen von meinem Vater gefunden, er drauf bestanden hat, dass der Film vernichtet wird. Ja, nur war er noch gar nicht fertig. Die Spielfilmszenen kamen ja dann erst. Und es ging darum, der Epilog, ne? Also damit beginnt ja auch der Professor bei der Pressekonferenz eine längere Epilog über die Entwicklung der Raketentechnik von den Chinesen, ja, die es erfunden haben, bis später, ne? Und da war Aufnahmen von Peenemünde drin. Und da hat Goebbels natürlich gesagt, die müssen unbedingt draußen, beziehungsweise das darf nicht gezeigt werden und damit alles vernichten. Ja.
Okay.
Und das sind auch mit Sicherheit die Aufnahmen, die er dann aus dem bereits gedrehten Material rausnehmen musste. Deswegen ist der Film auch noch einiges kürzer geworden. Zu der Zeit war ja in Peenemünde schon die Entwicklung von V1 und später V2 auch tatsächlich, was viele gar nicht wissen, dass die schon an einer Weltraumrakete gearbeitet haben, Werner von Braun, in Peenemünde.
Okay.
Nicht nur die V1 als Vernichtungswaffe, um Großbritannien in die Knie zu zwingen. Denn dort flog die V1 ja hin und hat große Schäden in London und Coventry und so fort angerichtet. Ja. Nein, das war wirklich schon ein richtiges Weltraumzentrum, Peenemünde. Ne? Und analog, das hat mein Vater dann auch recherchiert, zu der Zeit, als Goebbels verlangte, dass das gesamte Material vom Film vernichtet werden muss, sind aus den Buchhandlungen sämtliche Bücher und Beschreibungen von Weltraum verschwunden. Man wollte also möglichst die ganze Weltraumforschung und Raketentechnikforschung im Nichts verschwinden lassen, damit ja nichts nach außen bekannt wurde. Ne? Ja, und mein Vater ist übrigens zu Goebbels dann gegangen und hat gesagt, das geht doch nicht, dass er den Film kaputt macht, ne? Dann konnte er tatsächlich reichen, dass aufgrund der Schnitte, die er dann zugesagt hat, dann der Film doch nicht vernichtet wurde, sondern dann fertig gedreht werden konnte.
Er hat am Ende ja auch einen Seitenhieb auf die Amerikaner, ne? Also die Amerikaner beschweren sich ja dann, der US-Präsident, wie kann das sein, ja? Die Deutschen haben vor, den Mars zu besiedeln. Also
genau, ja.
Das war schon
Truppen auf den Mars.
Truppen auf den Mars, ja, genau.
Ja, richtig.
Also das war schon eine Vorstellung und die war wahrscheinlich Goebbels ja dann auch wieder gar nicht so
Unrecht,
genau.
Ja,
genau.
Ja.
Aber er hat doch Überredungskunst dann bewiesen, oder?
Genau, ich meine, so ist es. Nun, man darf eins nicht vergessen, er hat die erste Goldmedaille fürs Deutsche Reich in Venedig mit seinem Schweizer Film dann gewonnen, ja, und hat auf Befehl auch von Goebbels 35 nach seiner Rehabilitierung bis 45 noch 10 Jahre Filme machen müssen in den Bavaria Studios, obwohl er nie Mitglied in der Reichsfilmkammer war und nie Parteimitglied. Aber das war nun mal so. Wen man gebraucht hat, na, also ich weiß nicht, ob ich es im frühen Beitrag schon erzählt habe, ein wunderbares Beispiel dafür, wie die Nazis gearbeitet haben, Erich Kästner, dessen Bücher sie ja auf dem Schlossplatz in Berlin verbrannt haben, zusammen mit den literarischen Werken anderer Juden, ja, und er stand sogar dabei im Hintergrund und hatte selbst beobachtet, ist nachzulesen in seinen Tagebüchern, die er geschrieben hat. Er hat aber bis 45 in Berlin gelebt, unangetastet. Seine Mutter, Jüdin, in Dresden gelebt, unangetastet. Warum? Weil er auf Befehl von Goebbels Drehbücher für Spielfilme geschrieben hat, beziehungsweise schreiben musste.
Ja, ja.
Ein legendäres Beispiel darunter, Baron der Münchhausen-Film mit Hans Albers.
Ja.
Nur im Film und auf den Plakaten tauchte dann unter Drehbuch ein Pseudonym auf. Und erst in den 50er Jahren, als der Film wieder in die Kinos kam, sehr erfolgreich, stand auf dem Plakat Drehbuch Erich Kästner.
Erich Kästner.
Ja.
Wahnsinn.
Also, wen man brauchte, da spielt es keine Rolle. Ne? Ja. Und Göring, der ja nur selber mit einer Halbjüdin übrigens verheiratet war, hat einmal den Satz gebracht, wer Jude ist, bestimme ich. Also, wen man brauchte, ne? Da spielt es keine Rolle. Ne? Mein Vater hat übrigens ja auch neben seiner filmischen Tätigkeit dann in diesen 10 Jahren, 35 bis 45, als er wieder drehen durfte, mal keine Spielfilme mehr machen dürfen.
Ja, genau,
das war Spielfilmverbot, aber nur diese tricktechnischen, astronomischen, wissenschaftlichen Filme und Kulturfilme. Aber er musste auch Drehbücher schreiben und die auch unter Pseudonym. Genau wie Erich Kästner.
Ja.
Ja, ja. Also insofern, ja, bis 45. Faszinierend.
Das heißt, in den Kriegsjahren bis 45 hat er Auftragsarbeiten gemacht.
Ja.
Wie ging es denn dann weiter mit seiner Filmkarriere?
München wurde besetzt durch die Amerikaner, 45, und die haben Geisel-Gasteig natürlich auch ausgeräumt, und da kam dann die Geschichte, dass eine Kopie von Weltraumschiff dann sogar in den USA landete, und das habe ich ja schon erzählt. Ne? Aber dann blieb ihm nichts anderes übrig. Die Wohnung ist ja abgebrannt, bereits Ende 43. Da hat auch die Familie, also meine Mutter, mich und meinen Bruder, meinen älteren Bruder nach Biberach gebracht zum Schwiegervater, der dort das Kino hatte. Das erste Kino ja schon 1912 eröffnet und dann das größere Kino auch. Und dort hat die Familie Zuflucht bekommen. Das war Ende 43 und 1945 kam dann mein Vater nach, als dann die Bavaria geschlossen wurde. Mhm. Ja. So. Und
da beginnt übrigens ja auch unsere Gesprächsreihe. Also wer jetzt erst einschaltet.
Genau.
Als die Familie Kutter von München nach Biberach umziehen muss, dort neue Bleibe findet und Adrian das allererste Mal die flimmernden Bilder im Kino sieht. Da haben wir angefangen. Da hat unser Podcast Ja, jetzt sind wir also da. Wie ging es mit deinem Vater weiter?
Ja, also zunächst mal wohnten wir alle zusammen in der Wohnung im Kino, ne? Und zwar auf der Etage meines Großvaters. Der hat für sich nur noch ein Zimmer in Anspruch genommen und den Rest der Etage war dann die Familie Kutter. Ja, und meine Großmutter war ja schon verstorben. Und im Stockwerk drüber war die Wohnung des Sequesterverwalters. Die Franzosen, die große Teile von Baden-Württemberg besetzten, 1945 und auch Biberach. Wir hatten dort sogar einen Gouverneur mit einem großen Regiment Soldaten und die haben das Kino beschlagnahmt. Und aber dann sofort, zwei Monate später, wieder geöffnet. Das ist eine faszinierende Geschichte. Übrigens habe ich recherchiert, das Gleiche haben auch die Russen gemacht in Berlin. Alle Besatzungsmächte, später natürlich auch die Briten und die Amerikaner, die hatten schon Angst, dass dieses kaputte Land mit einem kaputten Volk, dass da irgendwie aus dem ganzen Elend ein Widerstand entsteht, mit Partisanenkämpfen und solche Dinge. Ne? Also die waren sich einig, wir müssen sofort diesem kaputten Volk irgendetwas bieten. Und das Einzige, was dabei möglich war, war natürlich ja nicht nur die Care-Pakete, ne, was Lebensmittel anbelangt, sondern auch im kulturellen Bereich etwas, ja. Und so sind schon bereits zwei Monate nach der Kapitulation die ersten Kinos, die noch existierten und nicht zerstört wurden, in den Großstädten durch die Bombenangriffe dann wieder eröffnet worden, ja. Die Filme wurden natürlich sehr sortiert. Das waren alles alte Filme von vor 45 deutsche Filme in aller Regel, ein paar ausländische Filme, aber sehr sortiert, die absolut nach Ansicht der Alliierten unverdächtig waren. Mhm, ja. Also zum Beispiel die Drei von der Tankstelle als deutscher, ja. der erste deutsche Tonfilm.
Ja.
Ja, und die liefen dann tatsächlich im Kino und zwar für die deutsche Bevölkerung. 2-3 Tage maximal und die anderen Tage waren die Kinos belegt dann von den Besatzungstruppen, ja, in Biberach durch die Franzosen und da liefen die französischen Filme, wie ich es im ersten Podcast erzählt habe, wo ich dann meine ersten Filmbilder gesehen habe als kleiner Bub in Französisch. So, mein Vater hatte mit seinem Schwiegervater abgesprochen, der nun auch ein gewisses Alter schon hatte, das Kino weiterzuführen. Denn er hatte keine Ahnung, ob es jemals wieder in Deutschland möglich ist, Filme zu machen. Ja, und er brauchte eine Existenz für seine Familie, von der die Familie auch leben konnte. Ne? Mhm. Und mein Großvater, mütterlicherseits, war natürlich sehr angetan von der Idee. Es wurden die Anträge gestellt beim Gouvernement, sogar beim Generalgouvernement in Baden-Baden, das zuständig war für die gesamte französische Besatzungszone. Und mein Vater musste natürlich auch Belege vorlegen, dass er nie Mitglied in der Partei war, ja, und so fort. Das wurde alles geregelt, bestätigt. Er konnte die entsprechenden Unterlagen vorlegen und auch Zeugen. Und insofern war das dann eine abgemachte Sache, aber es hat gedauert, und zwar bis 1948, also fast 2,5 Jahre, bis dann schließlich die Genehmigung kam, dass mein Vater das Filmtheater, so hieß das Kino, mit 650 Plätzen dann unter eigener Regie wieder eröffnen konnte. Ne? Allerdings, ne, erstaunlicherweise, da er, wie gesagt, ja, sehr schnell, ja, wie sagte man damals, entnazifiziert wurde, mit der Bestätigung, er war nie Mitglied in der Partei. Ne? Im Gegenteil, er war sogar verfolgt, er konnte belegen, was Goebbels mit ihm machte in München. Und das führte dazu, dass er bereits 1948 wieder Filme machen konnte. Einer der ersten überhaupt in Deutschland. Ne? Das war ein Kurzfilm mit dem Titel 10 Bauern unter einem Hut. Und zwar beschrieb dieser Film ein ganz interessantes Projekt über ein Dorf mit dem Namen Häusern. Und hier lebten 10 Bauern, die auf unterschiedlichen Gemarkungen ihre Grundstücke hatte, die sie beackerten, ja, und besäten und bepflanzten und so fort und ernteten. Und die haben sich zusammengetan in der Not, weil es einfach zu teuer ist, Gerätschaften zur Bebauung in der Landwirtschaft für jeden einzelnen Hof anzuschaffen, ja. Das war ja alles weg, ne? Kriegsbedingt, ne, muss man das alles abliefern, ja. Metallsachen wurden eingeschmolzen, ja, und so fort, für Granaten und andere Waffen. Also, die haben dann sich zusammengetan, diese 10 Bauern, und gemeinsam die einzelnen Maschinen, die sie brauchten, für alle 10 zusammen angeschafft, ja. Also wie in Kolchosbetrieb. Ja. Und so hat man sich dann auch gegenseitig geholfen beim Säen, beim Pflügen, beim Ernten, ja, und so fort, ne, mit den gemeinsamen Maschinen. Und über dieses Projekt hat mein Vater diesen Film gemacht, 10 Bauern unter einem Hut. Das Landwirtschaftsministerium war total begeistert davon, und der Film wird heute sogar noch gezeigt, ja, an der Hochschule in Hohenheim für Landwirtschaft.
Ach ja, okay.
In Stuttgart-Hohenheim, ja. Und daraufhin hat er selbstverständlich auch weitere Anfragen schon gekriegt, ne? Und hat dann 1949 von der Bavaria einen Anruf gekriegt. Die hatte dann auch begonnen, wieder Filme zu machen, beauftragte Amerikaner. Und mein Vater hat einen Anruf gekriegt, da will jemand einen Dokumentarfilm machen über einen Wallfahrtsort in Bayern namens Altötting. In historischen Film über die Entstehung dieses Wallfahrtsorts, also historisch zurück bis in den 30-jährigen Krieg. Ja. So, mein Vater hatte zunächst überhaupt keine Lust, sich auf sowas einzulassen, ja, und wurde dann aber flehentlich von einem ehemaligen Mitarbeiter, der dort wieder in den Bavaria Studios arbeitete, als Produktionsleiter angerufen: Anton, du musst unbedingt nach München kommen, schau dir das an, ja. Und dann haben die den Leiter des sogenannten Marienwerks in Altöttingen in Geisel-Gasteig da gehabt, und der hat dann das Projekt vorgestellt, und dann hat er sich zwar etwas widerwillig, aber dann doch mit ihm aufgemacht nach Altöttingen, das ist ja tief in Niederbayern Richtung Passau, ne? Und hat sich das dort angeschaut, ne, und hat sich dann tatsächlich überreden lassen, diesen historischen Film zu machen, ja, über die Entstehung dieses Wallfahrtsorts mit Beginn im 30-jährigen Krieg und so fort. Und dann, als der Film fertig war, 1950, war dann schon die Frage, wo kann der Film gezeigt werden? Und dann hat die Stadt Altötting beschlossen, ein Kino extra für diesen Film zu bauen.
Ach.
Ja, und zwar am Marienplatz, auf dem diese Wallfahrtskapelle steht, wurde extra ein Kino gebaut, nur für diesen Film.
Ach.
Ja, mein Vater konnte natürlich da er ja nur in Biberach schon das Kino führte, die Technik, die ganzen Empfehlungen von Technik, Ausstattung und so fort, dann fachkundig, und er selbst war ja auch Diplom-Ingenieur, studierte. dann anbieten, ja, und so wurde relativ schnell dieses Kino eröffnet und von 1950 an bis zum heutigen Tag immer noch existiert dieser Raum,
okay,
und
ja,
läuft dieser Film.
Ach nee.
Ja. Also bis zum heutigen Tag wird der Film immer noch in Altötting gezeigt. Gab es dann auch in 16mm Kopien, die über ganz Deutschland bis ins Ausland sogar geschickt wurden. Ja. Und man vermutet, man hat es mal hochgerechnet, dass bis zum heutigen Tag etwa 50 Millionen diesen Film gesehen haben. Wahrscheinlich die höchste Besucherzahl, die jeden deutschen Film in der Geschichte bisher erzielt hat. Man muss sich das vorstellen. Ja.
Wow.
Danach war er natürlich ein bekannter Mann, ja. Lief ganz normal in den Kinos, ne? Mhm. Und nicht nur in Altötting. Mhm. War dort, gehörte zum Pflichtprogramm der Pilger natürlich.
Ja, okay,
ne?
Ja,
jeder,
ja,
Pilger, der dort auftauchte, hat sich auch diesen Film angeschaut.
Aber der läuft heute auch noch.
Der läuft immer noch.
Aber digital, genau, dann, oder? Ich meine, oder?
Ja, natürlich.
So lange hält ja auch keine Kopie durch, oder?
Ja, genau.
Ja, richtig. Okay.
Ja.
Er hat sich einen
daraufhin
Ruf
damit, hat er ja, natürlich, ist er wieder in, hat seinen Bekanntheitsgrad wieder zurückerreicht, ne, nach der langen Pause von 45, ne, und hat dann im Auftrag einer Münchner Filmproduktion, die Süddeutsche Filmproduktion hieß es, den Auftrag bekommen, einen Film in Österreich zu drehen. Mhm. Eine Co-Produktion Deutschland-Österreich. Und der erste Film hieß Wetterleucht nach am Dachstein. Hört sich wie Heimatfilm an, war aber durchaus kein Heimatfilm, sondern ein anspruchsvoller Film über die Tragödie, dass im Salzkammergut große Flächen unterhöhlt waren durch den Salzabbau, in dem Stollen reingetrieben wurden, ja, kilometerlang, ja, zum Abbau des Salzes, ne. Deswegen heißt auch das Gebiet Salzkammergut, ne. Und dass dort tatsächlich auch dann zu Einstürzen und Unwettern kam, ja, das ist das Thema dieses Films, ne. Ein Spielfilm. Und der hat sogar Prädikat bekommen und sehr erfolgreich gewesen in Deutschland, in Österreich, auch in der Schweiz. Und dadurch hat er sofort die Folgeaufträge bekommen für 3 weitere Filme, alle auch in Österreich gedreht. Den letzten, ja, das will ich noch erwähnen, da, weil man irgendwie sagen kann, es schließt sich dann irgendwo der Kreis, ist ein Spielfilm, der während der Bauzeit des Großglockner Kraftwerks Kaprun entstanden ist. Kaprun war das größte Wasserkraftwerk Europas. In den 30er Jahren wurde schon begonnen mit den Bauarbeiten. Es gab unglaublich viele Katastrophen und Tote, ne? Dort wurden auch Zwangsarbeiter eingesetzt, ne? Von Österreich aus, naja, Österreich war besetzt, ne, durch die Nazis.
Ja.
Die sogenannte Ostmark von Adolf Hitler, so hat er es genannt. Ne?
Ja.
Und die weiteren Arbeiten wurden dann in den frühen 50er Jahren ja fortgesetzt. Ne? Und 55 war, glaube ich, dann die Fertigstellung, ja, des Kraftwerks mit dem großen Staudamm, Großglockner. Und während der Bauarbeiten ist dieser Film entstanden, ein Spielfilm mit einem Sicherheitsingenieur, der für die Sicherheit der Bauarbeiter zuständig war. Und natürlich gab es auch eine Katastrophe dabei. Das ist alles original. Die Geschichte hat mindestens 3, 4 Drehbuchautoren veranlasst, sich hier einzuklinken und den Film, sich auch am Film beteiligen zu wollen. Und die Kraftwerksgesellschaft mit Sitz in Wien hat sich dann schon überlegt, wen lassen sie den Film machen.
Mhm.
Er sollte einmal von der technischen Seite her absolut einwandfrei sein, ja. Und zum anderen nicht eine hanebüchene Geschichte, die andere vorhaben, zum Beispiel Louis Trenker wollte einen Film drüber machen und da ging es dann um eine einbetonierte Frauenleiche und solche Geschichten, ja. Und das wollten die in Wien dann auch nicht haben. Auf der anderen Seite haben sie dann sich die frühen Filme meines Vaters angeschaut, sein Drehbuch genau gelesen und da sie wussten, dass er auch noch vom Fach ist als Diplom-Ingenieur, hat er den Zuschlag bekommen, hat das dann das Originaldrehbuch zum Film hergestellt und dann auch die Regie geführt. Na, mit internationaler Besetzung. Natürlich eine Österreicherin, Waltraud Haas, hat die weibliche Hauptrolle gekriegt und ein Engländer, Albert Leven, hat die Hauptrolle des Sicherheitsingenieurs gespielt und dann in der zweiten Filmrolle, die er je hatte, ist Joachim Fuchsberger zu sehen, der spätere Entertainment-Star und Filmschauspieler. Den ersten Film hat er auch bei meinem Vater gedreht, auch in einer dieser österreichischen Filme, die er gemacht hat. Ja, also war ein Riesenerfolg, dieser Film. Und war dann auf der anderen Seite auch für meinen Vater irgendwo der Abschluss, wo er sagte, mein allererster Langfilm, den ich gemacht habe, hieß Großkraft der Berge über die Entstehung eines Wasserkraftwerks in Vorarlberg 1931 fertiggestellt. Das ist ein schöner Bogen, der sich spannt. Und dann hat er gesagt, jetzt kann ich auch altersbedingt aufhören. Es war sein letzter Film. Und zum Zweiten, dann konnte er sich endlich nur noch seiner geliebten Astronomie widmen.
Okay. Kann man denn das Filmmachen einfach so aufgeben? Ich denke immer so, das ist so eine Leidenschaft, muss man ja auch sein, leidenschaftlich. Hat er dann nie wieder drüber nachgedacht?
Nein, es hatte natürlich auch noch andere Gründe. Das war nicht nur altersbedingt. Nein, der erste Grund ist, dass mal wieder die Produktionsgesellschaft, man muss sagen, Produktionsgesellschaften, die Münchner für Deutschland und die österreichische Bergfilm hieß die in Wien, am Drehbuch dann rumgepusht haben. Ja.
Okay.
Und wollten unbedingt ein Happy End. Mhm. Ja. Also eine Liebesgeschichte zwischen diesem Sicherheitsingenieur und der bewussten Dame, gespielt von Waltraud Haas, ne? Was mein Vater absolut nicht wollte und was auch für ihn überhaupt nicht reinpasste in den Film. Und es war ein zäher Kampf, bis er sich durchgesetzt hatte. Es gibt zwar so ein quasi halbseidenes Happy End nach dem Motto, vielleicht komme ich zurück und so nach Wien, aber hier ist jetzt mein Platz, und also das hat er dann akzeptieren müssen.
Okay.
Aber so das übliche Happy End damals mit Umarmung und Küsschen und ach, sind wir glücklich. Nein, auf keinen Fall. Und das Zweite, das an ihm rumkritisiert wurde, dass er den Film in Schwarz-Weiß gedreht hat.
Ah.
Mein Vater war ein absoluter, aber fanatischer Fan des Schwarz-Weiß-Films.
Mhm.
Alle Filme, die er gemacht hatte, bis zu diesem letzten Film, waren alle in Schwarz-Weiß, obwohl er schon in den 40er Jahren in München hätte in Farbe drehen können, Und er wurde dazu gar teilweise aufgefordert. Er war ein absoluter Fan von Schwarz-Weiß. Und gut, dann wird immer wieder mal behauptet, ja, aus Kostengründen und so. Quatsch. Ja, Schwarz-Weiß-Material war wesentlich teurer wie das Farbmaterial durch den Silbergehalt. Und wenn heute noch in Schwarz-Weiß, gibt tatsächlich wieder Filmemacher, die in Schwarz-Weiß drehen.
Ja.
Aus, ja, wie soll man sagen?
Ästhetischen Gründen.
Richtig,
ja.
Genau. Das richtige Wort aus ästhetischen Gründen, ja. Dann sind die aber wirklich um Längen teurer wie auf Farbmaterial. Ja.
Okay.
Ja. Also er war einfach ein Fan davon. Und zwar hing das auch mit, er war ja auch ausgebildeter Kameramann.
Ja.
Und da wird im Schwarz-Weiß unglaublich viel mit Licht und Schatten und mit Nuancierungen bei den Einstellungen gearbeitet. Ein Kameramann, der das professionell machen kann, der kann da über sich hinauswachsen geradezu. Und wenn man seine frühen Filme sieht, weiß man das auch, wie unglaublich toll hier Atmosphäre entsteht. Und die kannst mit Farbe so nicht erzählen. Also insofern, wirklich, man kann es belegen, da wird könnte ich sogar einen Vortrag drüber halten. Zum Beispiel, wenn man die beiden ersten Schweizer Tonfilme sieht, die er gemacht hat, da ist es ganz eklatant, wie hier mit Bildästhetik gearbeitet wird. Übrigens natürlich auch in der Stummfilmzeit. Ne? Mhm. Also wenn man die Filme sieht von Fritz Lang, ne, und Murnau, ja, also wie da gearbeitet wird, ne, mit einer speziellen Aufnahmeästhetik, mhm, ne, dieses Dämonische auch, mhm, in Caligari zum Beispiel oder im M, ja, mhm, ja, also oder Nosferatu, ne, also das kriegst du mit Farbe nicht hin, ja, da ja, ist, da hast du ja einen ganz anderen Film, ja.
Ja, ja, und ich meine, damals hat man natürlich auch dadurch, dass das Filmmaterial auch noch nicht so lichtempfindlich war, hat man sehr starke Scheinwerfer gehabt, die harte Schatten geworfen haben.
Richtig,
genau. Das sah ja künstlich aus, aber die haben Richtig. Aus der Not eine Tugend gemacht und das zum gestalterischen Mittel.
Genau.
Nun ist es heute natürlich anders. Man versucht natürlich zu beleuchten, hat ja Farbe und dann ist natürlich ja der Schatten gar nicht mehr da.
Genau.
Es gibt ja diesen skandinavischen Filmemacher. Jetzt komme ich nicht auf den Namen.
Nicht der Bergmann,
nein. Nee, der Anderson, glaube ich, heißt der.
Ja.
Oder Roy Anderson?
Wes Anderson.
Wes Anderson ist ein Amerikaner. Ah,
ja, genau, ja.
Ich schaue es nochmal nach. Ja. Also ich glaube, Roy Anderson, der hat dann zum Beispiel, der diese zum Beispiel eine Taube sitzt auf dem Dach und denkt über das Leben nach. Das ist, glaube ich, der dritte Teil einer Trilogie, die er gedreht hat.
Mhm.
Und in seinen Filmen hat er ja praktisch alle Schatten entfernt.
Mhm.
Mit so einer Beleuchtungstechnik aus mhm allen Varianten, aus allen Richtungen, aus allen Perspektiven,
ja,
sodass
ja,
es
ja,
im
ja
Film keine Schatten mehr gibt.
Ja, ja.
Das ist ein, wenn man das so sieht, ist das völlig faszinierend.
Ja.
Hat man ja gar nicht.
Ja,
ne? Es
ja
sieht aus wie so ein
ja
gemaltes Bild immer, was er so hat.
Richtig.
Das ist genau das Gegenteil von dieser Schwarz-Weiß-Technik,
genau,
wo man
genau
mit jedem Lichteffekt auch ja irgendwie arbeiten muss, ne? Damit
ja
man da auch irgendwie
ja
ein ausgewogenes Bild hat. Ja. Also ich verstehe das Argument, man kann mit Schwarz-Weiß sehr viel mehr
ja
gestalterisch arbeiten, mit Licht umgehen.
Und dann
ja
darf man ja eins nicht vergessen, wenn mein Vater begonnen hat, Filme zu machen. Ja. Das war Mitte der 20er Jahre. Ne. Ich habe das ja bestimmt erzählt schon, dass er in Köln zunächst nach seiner Ausbildung zum Diplom-Ingenieur hat er eine Anstellung in einem Fotolabor in Köln bekommen und dann parallel bei einer Filmproduktion auch in Köln. Ja, und dort hat er an der Entwicklung eines Filmmaterials gearbeitet. Ja. Und das muss doch ziemlich revolutionär gewesen sein. Zumal dann extra ein Produzent aus Paris kam, Petit Jean hieß der, um sich das Material anzuschauen, war so begeistert, dass er meinen Vater eingeladen hatte, in seine Filmschule nach Paris zu kommen und hat dort bei freiem Kost und Logis Filme machen können. Ja. Vier, fünf Filme waren das, Experimentalfilme. Dort hat er natürlich auch die Verbindung zu diesen berühmten Experimentalfilmern, der Mitte 20er, Ende 20er Jahre der großen Stummfilmkreateure bekommen, ja. Und dann auch selbstverständlich in Deutschland genauso. Ne. Also für ihn waren die Filme von Murnau und Lang waren natürlich alle erstens mal gesehen und zweitens dann halt auch irgendwo verinnerlicht. Ne. Das war als Kameramann für ihn ganz besonders interessant, ne, und prägend, ne. Zumal er ja nun auch mit seinem Teleskop und der Kamera, die dran befestigt war, auch hier in der Aufnahme tätig war. Und das war nicht Farbe, sondern das war halt auch schwarz-weiß. Ne. Also ganz, ganz ausgeprägt, ne, und vielleicht ein Indiz, ne, auch seine besondere Beziehung zum Filmemachen der 30er, der 20er und 30er Jahre, der war halt auch die Tatsache, dass er selbst einen der letzten Filme, die er gemacht hat, natürlich ging es da auch um Astronomie, dann mit einem Schauspieler bestückt hat, das wahrscheinlich auch so noch nicht bekannt ist, ne, und ich erst vor kurzem entdeckt habe. Er hat einen Film gemacht in den 40ern in München, Geisel-Gasteig, ne, der hieß Die Himmelsleiter. Mit der Himmelsleiter bezeichnete er die Fernrohre, die Teleskope, die in den Himmel schauen, ja. So, und der erste Teil Der erste Teil behandelt die Entwicklung überhaupt der ganzen der Himmelsbeobachtung, ja, die Entwicklung der Fernrohre, ne? Also Galilei und so fort, ne? Mit Beginn sogar in der babylonischen Zeit, die hatten dort schon tatsächlich Sternwarten, wo sie in den Himmel schauten, in der babylonischen Zeit, ne? Und später dann Galilei und Kopernikus und so fort, ne? So, und dann, das ist im ersten Teil, und im zweiten Teil, dann zeigt er die unterschiedlichsten Formen von Teleskopen und von Sternwarten mit dem Blick in den Weltraum. So, aber im ersten Teil spielte den Kopernikus ein Schauspieler, und es war auch seine letzte Filmrolle überhaupt, der schon in der Stummfilmzeit zur Legende wurde, nämlich Max Schreck. Max Schreck ist der Schauspieler, der den Nosferatu verkörperte.
Ach, okay, ja.
So. Ja. Und den hat mein Vater kennengelernt, natürlich in München, 1930 und 31 schon, ja. Der war ein Freund vom damaligen Studioleiter, und der Jude war und der von Goebbels 33 dann ins Ausland geschickt wurde, um es vorsichtig zu formulieren. Er musste zwangsweise Deutschland verlassen. Mhm. Und Schreck war sehr eng mit ihm befreundet. Mhm. Und das deutet darauf hin, dass Schreck auch nicht gerade ein großer Freund der Nazis war. Den Film, den mein Vater mit ihm gemacht hat, war sein letzter, und den konnte er sogar selber gar nicht mehr sehen. Denn zwei Monate nach Ende der Dreharbeiten und der Film kam buchstäblich ein Monat nach dem Tod von Max Schreck, der mit Anfang 50 urplötzlich in München verstorben ist. Mhm. Man kann es auf Wikipedia nachlesen, aus ungeklärten Gründen verstorben.
Okay. Ja.
Also man kann drüber nachdenken, warum.
Ja.
Und das war praktisch sein letzter Film, den er bei meinem Vater da gemacht hat.
Okay.
Ja, die Himmelsleiter. Schöner Tod für ihn auch. Irgendwo. Ja.
In Erinnerung.
Aber auch da die Beziehung zur Stummfilmzeit, zu den Filmen der damaligen Zeit, und immer schwarz-weiß. Ja.
Habt ihr viel über Film gesprochen miteinander?
Ja.
Diskutiert,
ja,
unterschiedliche Meinungen gehabt?
Mit Sicherheit, ja. Also eigentlich hatte er, klar, er musste natürlich auch schauen, dass in den Jahren, in dem er das Kino dann führte, also dazu muss man sagen, 48 hatte er das Kino von seinem Schwiegervater übernommen und dann geführt, bis ich aus dem Studium 1973 zurückkam, ja. Mehr recht als schlecht, nicht sehr gern, ja, weil die Astronomie dann für ihn vordergründig war, und dann war er nicht mehr ganz gesund, ne, aber er hat schon sehr darauf geachtet, dass die Qualität der Filme, die er spielte, kein bestimmtes Niveau unterschritten hat. So sind also die großen Erfolge der 60er und 70er Jahre dann nie gelaufen in unseren Kinos. Also die Schulmädchenreports, die Aufklärungsfilme und der ganze Schrott, der damals auch produziert wurde in Deutschland, und das dazu führte, dass dann die Gegenreaktion kam des sogenannten jungen deutschen Films, die dann diese politischen, gesellschaftskritischen Filme machten, ein Fassbender, ein Herzog, ein Wenders, ein Schlöndorff, eine Trotta und so fort. Ja. Also, das Niveau hat er nie unterschritten. Das mal das eine. Das andere, es war für ihn natürlich auch vom Filmischen her ein äußerst hoher Anspruch, ja. So, und das war dann halt auch der Punkt, wo ich dann mit ihm ab und zu in Diskussion kam, ja. Mhm. Also er hat es absolut nicht akzeptieren können, auch wenn ein Film aus meiner Sicht noch so wichtig war, gesellschaftspolitisch vielleicht oder inhaltlich, ne, dass er über seinen Schatten springen konnte, wenn der Film seiner Meinung nach nicht gut gemacht war. Vom Drehbuch her oder von der Kamera oder von der Inszenierung, ja. Und ich vergesse es nie. Ich war ja dann schon zurück, ne, also Anfang der 70er Jahre, und ich hatte ja dem deutschen Film in meinem Filmkunsttheater dann einen besonderen Raum eingegeben, ja, unter anderem auch Fassbender natürlich, und man kann es ja nun wirklich sagen, ohne dass ich jetzt eine Leichenflatterei betreibe in Sachen Fassbinder. Die ersten Filme waren lange, lange Zeit, bis dann mal Lili Marleen kam und sowas. Die waren also handwerklich katastrophal. Ne? Die allerersten, ja, auch noch in 16 Millimeter gedreht.
Ja.
Also eine Kameraführung, grauenhaft, Licht und Ton unter aller Katastrophe. Es ging halt nur um das Inhaltliche. Ne? Und ich vergesse es nie, dass mein Vater dann ausgerechnet mal in so einen Fassbinder-Film, den ich dann auch noch in 16 Millimeter zeigen musste, weil es keine 35er Kopien gab. Da habe ich den Projektor sogar in den Kinosaal reingestellt. Ne? Es gab noch keine professionelle 16er-Anlage gekoppelt mit 35. Die gab es noch nicht.
Ja.
Und als er diesen Film gesehen hat, ne, ist er tobend aus dem Kinosaal und sagt, so ein Schrott, wie kannst du sowas zeigen, ja, unterirdisch. Krass, oh Gott. Ja, gut.
Okay. Naja, gut, es ist nicht so einfach, Filmemacher und Kinomacher zu sein, oder?
Offensichtlich, genau, ja.
Hat es dich schon auch nachhaltig geprägt? Ich meine, dass du dann, du bist ja aus Mannheim zurückgekommen, auch mit der Ansage, du möchtest anspruchsvolles Kino machen, das hattest du ja gesagt. Ich mache nur das.
Mein Vater abverlangt, da habe ich gesagt, wenn ich schon nach Biberach zurückkomme, dann bitte möchte ich eine andere Form von Kino machen. Nicht so, wie es in den Mittel- und Kleinstädten damals in den 70er Jahren dann so üblich war, sondern habe sofort eins der beiden Kinos, die ich dann genommen habe als Geschäftsführer, zum Filmkunsttempel umgebaut mit Schwerpunkt deutscher Film. Ja.
Genau. Ja.
Das war die Bedingung und ganz klar, dass dann sah das Programm auch ganz anders aus.
Ja. Aber da bist du doch ein bisschen der Spur deines Vaters gefolgt, wenn er auch so eigentlich eher Anspruch an den Film hatte. Zumindest mal sagt, ein Film ist nicht nur da, um Geld zu verdienen, um die Menschen zu bedienen oder ihre Unterhaltungssucht zu bedienen, sondern da muss was passieren. So hört sich's an jedenfalls.
Du hast vollkommen recht. Also wenn ich mal zusammenrechne, was ich in den Jahren 73, als ich aufgeschlagen bin in Biberach, bis in die 90er Jahre an Filmen nicht gezeigt habe, nicht aus moralischen Gründen, ja, aber sondern weil ich einfach von der Qualität so entsetzt war, dass ich nicht bereit war, über meinen Schatten zu springen, was ich da an Geld verloren habe und meine Konkurrenz dritten überhaupt Kino geschenkt habe, das lässt sich nicht beschreiben, das ist ein Vermögen, ja, auf das ich verzichtet habe, aber da konnte ich auch nicht über meinen Schatten springen. Ich konnte kein Oswald Kolle spielen, ich konnte nicht einen Schulmädchenreport spielen, ja, es ging einfach nicht, ne, ja, und manch anderer Schmarren, ja, der in deutschen Landen produziert wurde, in Serie sogar. Ne, ich konnte es nicht, ne, und habe lieber auf das Geld verzichtet, ne.
Aber dein Vater wird stolz auf dich gewesen sein. Zumindest in der Hinsicht, oder?
Ja, mit Sicherheit, ne? Mit Sicherheit, ja.
Dann hat er sich aber eben der Astronomie gewidmet und hat er sich denn dann in die Konstruktion zurückgezogen? Oder war zurückgezogen ist das falsche Wort, also hineingestürzt oder war es eher die Beobachtung?
Er hat natürlich sein System, den Schiefspiegler, Kutterteleskop genannt, das er ja schon in den 30er Jahren in bis in die 40er in München dann entwickelt hatte, verfeinert und arbeitete viel in seiner Sternwarte, die er aus München nach Biberach brachte und auf das Kinodach setzte.
Das ist diese Kuppel, ne?
Die Kuppel, genau.
Die hat er ganz abgebaut und dann wieder aufgebaut.
Genau, so ist es, ja. Da wurde das Dach geöffnet und dann die Sternwartenkuppel von München draufgesetzt. Ne? Deswegen hieß das Kino drunter dann auch Urania, die Muse der Sternkunde, Urania. So, und da hat er unglaublich viel gearbeitet, hat vom Weltraum, also von Sternen, vom Mond natürlich sehr viel vom Planeten Fotos gemacht, ne? Hat die bearbeitet. Dann hat er Konstruktionsbücher herausgegeben, ja, und dann war er beteiligt an vielen Bauten von Sternwarten quer durch Europa, sogar auf Mallorca hat er war beteiligt am Bau einer Sternwarte in Belgien, in Holland, in Frankreich, überall rum in Europa war er beteiligt und hat dann natürlich dadurch einen großen Fundus an, ja, an Menschen gefunden, die mit ihm in Briefkontakt oder telefonischen Kontakt oder die sogar nach Biberach gekommen sind, bei ihm aufgeschlagen sind und über Astronomie debattiert haben. Dann hat er Konstruktionsbücher herausgebracht, ne? Er hat mit dem Kosmos Verlag, den gibt's noch in Stuttgart, sogar die Konstruktionsanleitung für einen Kutters-Teleskop in Kleinformat zum selber bauen, ja. Ach. Da gab es dann tatsächlich einen Modellsatz zum selber bauen, ja. Solche Dinge hat er gemacht, ne? Und dann hat er für zum Beispiel für Fachzeitschriften hat er geschrieben, ja. Skyan Telescope ist die größte weltweit heute noch existierende Fachzeitschrift für Sternenweltraum, Skyan Telescope. Und da hat er dann viele Artikel geschrieben, sogar mal eine Titelstory und solche Dinge. Ne? Das waren dann schon viel wichtiger. Das Kino dann nebenbei, bis ich dann kam, konnte er dann, Gott sei Dank, sagte er, endgültig mit dem Thema Kino abschließen und hat sich dann halt ab und zu mal in den Kinosaal reingesetzt und Filme angeguckt, wenn sie ihn interessiert haben.
Hast du denn noch alte Filmrollen im Keller von ihm? Die sind alle bewahrt?
Also ein großer Teil seiner Filme, also das war für ihn eine Bedingung, wenn er dann Filme als Regisseur gemacht hatte, dass er eine Privatkopie für sich, das war Teil seiner Gage, dann für sich bekommen hat, für den Privatgebrauch. Und diese Gesamt, aber nicht von allen Filmen, leider nicht von einigen frühen, ja, aber doch ein großer Teil. Und da das Material dann zwar im Luftschutzbunker unterm Kino, das Kino ist ja 1941 eröffnet worden und damit überhaupt gebaut werden durfte, war damals schon Vorschrift, den Luftschutzbunker, weil es öffentliches Gebäude war, mit einzurichten. Und da waren Kellerräume, die natürlich von der Temperatur her perfekt waren. Und da lagerte das Material. Und dann habe ich aber dann rechtzeitig einen Vertrag mit der Landesfilmsammlung Baden-Württemberg in Stuttgart gemacht. Und die haben komplett gesamten filmischen Nachlass meines Vaters übernommen. Der lagert jetzt in einem Lagerhaus, das dem SWR gehört, im Neckartal. Ne? Okay. Und dort ist die ganze Landesfilmsammlung Baden-Württemberg auch in klimatisierten Räumen, also unter besten Umständen gelagert, ne? Sodass diese Filme gesichert sind. Natürlich hat man die auch dann digitalisiert, ne? Und die ganzen Nitro-Filme, ne? Das brennbare Material, das durften die auch dort nicht lagern. Das ging dann nach Digitalisierung weiter nach Berlin und dort liegt es jetzt in Hoppegarten im Bundesarchiv. Ne?
Okay.
Ja, das Nitro-Material. Ja.
Okay.
Ja, genau.
Aber du hast alles angeschaut? Und
ja, natürlich, selbstverständlich. Ne? Aber leider habe ich doch einige Filme nicht. Ja. Da hatte er keine Kopie. Ne?
Okay.
Erstaunlicherweise. Ne? Aber ich habe wenigstens die Drehbücher und zum Teil die Zensurkarten, ja. Die Zensurkarten, heute ist ein schlicht und einfacher Zettel. Früher waren das richtige Büchlein, wo praktisch jeder Satz, der im Film gesprochen wurde, mit drin stand. Ja, also so, dass man praktisch komplett den Film in Original nachlesen konnte. Ne? Und auch mit Filmlänge und allem drumherum. Solche Sachen habe ich auch und die Drehbücher natürlich. Ne?
Super. Jetzt haben wir eine Stunde voll wieder. Ich würde die Folge an dieser Stelle beenden. Wir haben jetzt in den letzten zwei Folgen über das Leben deines Vaters gesprochen. In der nächsten Folge wollen wir wieder konkreter zu deinem Leben zurückspringen. Wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen, oder du hast es angedeutet, dass du mit der Akademie für politische Bildung zusammengearbeitet hast und Filmreihen auf den Markt gebracht hast, mit Filmen, die eigentlich gar nicht mehr gezeigt werden dürfen. Und darüber würde ich mit dir gerne in der nächsten Folge sprechen.
Gerne.
Danke, Adrian.
Das war Liebes Kino. Erinnerungen von Adrian Kutter. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Gesprächsreihe Liebes Kino ist ein Podcast der Filmtage Oberschwaben und wird moderiert von Michael Scheier. Alle Informationen zum Ravensburger Filmfestival finden Sie auch im Internet unter www.filmtage-oberschwaben.de. Immer im Oktober treffen im Frauentor-Kino Filmemacher und Publikum aufeinander, um sich über aktuelle Spielfilme, Kurzfilme und Dokumentarfilme auszutauschen. Schauen Sie doch mal vorbei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.